SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Josef Karcher, guten Abend. Es ist ein Verbrechen, das in ganz Deutschland für Entsetzen sorgt. Die 12-jährige Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen ist, so die Ermittler, von Gleichaltrigen getötet worden. Sie haben die Tat gestanden. Ein ranghoher Polizist sagte, nach 40 Berufsjahren gäbe es immer noch Ereignisse, die sprach- und fassungslos machen. Weil Luises Leiche auf rheinland-pfälzischem Gebiet entdeckt worden ist, ist der Koblenzer Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler zuständig.
Nach dem Ergebnis der Obduktion ist das Kind infolge zahlreicher Messerstiche und des hierdurch ausgelösten Blutverlusts verstorben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen müssen wir nach derzeitigem Stand jedenfalls davon ausgehen, dass die Tat von zwei Kindern begangen worden ist. Aus dem Bekanntenkreis des Opfers, aufgrund des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täterinnen, gehen wir von Strafunmündigkeit aus.
Kinder töten Kinder, da bleibt man ratlos zurück. Immerhin hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst etwas Richtiges gesagt. Die Gewalt auch unter Kindern, sie nehme zu, deshalb sei viel mehr Präventionsarbeit nötig. So viel zu diesem Thema. Bildung ist ein zentrales Zukunftsthema. Allein wenn man bedenkt, dass jedes Jahr etwa 50.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen. Verpasste Chancen, vertane Möglichkeiten. In der Schulpolitik das Ruder herumzureißen ist gar nicht einfach. Bildung ist Ländersache und die wollen sich nicht reinreden lassen, schon gar nicht vom Bund. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP versucht es trotzdem. Sie will ein Team Bildung ins Leben rufen. Aus Berlin dazu Bianca Schwarz.
Das Team Bildung soll konkrete Aufgaben angehen und so einen breiten gesellschaftlichen Prozess in Gang bringen. Weil die Probleme an den deutschen Schulen so groß seien, müsse diese Aufgabe von vielen gemeinsam angegangen werden, so Stark-Watzinger. Vom Team Bildung bzw. der Taskforce Bildung ist schon im Koalitionsvertrag der Ampel die Rede. Diesem Gedanken folgend hatte die Ministerin auch breit eingeladen. Vertreterinnen und Vertreter der Länder und Kommunen, der Eltern und Schülerschaft sowie aus der Bildungsforschung. Sie sieht den Bildungsgipfel heute und morgen als Auftakt eines gemeinsamen Arbeitsprozesses. Doch die unionsgeführten Bundesländer haben ihre Teilnahme abgesagt. Sie verweisen auf die ebenfalls diese Woche tagende Kultusministerkonferenz. Die Kultusministerkonferenz findet regelmäßig, aber in kleinerem Rahmen statt, zum Beispiel ohne Schülerinnen und Schüler. Ob nun die Ideen aus dem Bildungsgipfel und die Anforderungen der Kultusministerkonferenz in Zukunft in einem gemeinsamen Team Bildung aufgehen, könnte sich zum Ende der Woche abzeichnen. Da tagt die Kultusministerkonferenz auch mit Bettina Stark-Watzinger.
Und noch woanders liegt vieles im Argen bei der Bundeswehr. Ein weiterer Problemfall, trotz des beschlossenen Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für Investitionen. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, hat ihren Bericht vorgelegt und den Finger in die Wunde gelegt. Danach sind vor allem die Kasernen in einem erbärmlichen Zustand.
Es fehlt an Unterkünften, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern und nicht zuletzt auch WLAN. Und deswegen gibt es einen enormen Investitionsbedarf.
Die Wehrbeauftragte Eva Högel von der SPD. Ihre Kritik am Allgemeinzustand der Bundeswehr wird von der Opposition geteilt. Uli Haug.
Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn fühlt sich bei Högels Kritik bestätigt. Er spricht von einem verlorenen Jahr für die Bundeswehr. Die Zeitenwende sei noch nicht angekommen. Für linken Fraktionschef Dietmar Bartsch gibt es angesichts von 50 Milliarden Euro Wehretat und 100 Milliarden Euro Sondervermögen bei der Bundeswehr nicht zuallererst ein Geldproblem. Es brauche vielmehr eine grundlegende Reform des Beschaffungswesens.
In Deutschland hatte das bereits für viel Unruhe gesorgt, nämlich der Vorschlag der EU-Kommission, dass Immobilien in Zukunft besser wärmeisoliert werden sollen, damit sie weniger CO2 ausstoßen und weniger Energie verbrauchen. Warnungen, das sei ein Schlag gegen die Gebäudewirtschaft, machten die Runde. Heute nun hat das EU-Parlament in Straßburg darüber abgestimmt und sich davon nicht beeindrucken lassen. Holger Beckmann.
Mit einer deutlichen Mehrheit hat sich das Europäische Parlament dafür ausgesprochen, dass Gebäude in der EU in Zukunft weniger Energie verbrauchen sollen. Die EU-Kommission hatte dazu vorgeschlagen, einheitliche sogenannte Effizienzklassen in ganz Europa einzuführen, die den Energieverbrauch widerspiegeln. Daran gemessen sollen dann solche Immobilien als erstes modernisiert und besser wärmeisoliert werden, die derzeit dabei am schlechtesten abschneiden. Bis 2033 sollen dann alle Gebäude zumindest eine mittlere Energieeffizienz erreichen. In der Parlamentsdebatte in Straßburg räumte die grüne Europaparlamentarierin Jutta Paulus ein, dass hierfür umfangreiche Investitionen notwendig seien. Allerdings habe die EU bereits jetzt deutlich über 150 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um das finanziell zu fördern. Teils scharfe Kritik an dem Vorhaben gibt es von Christdemokraten und aus Teilen der Liberalen. Das komme einem Modernisierungszwang gleich, hieß es, den viele Hausbesitzer nicht wollten und auch nicht bezahlen könnten. Mit der heutigen Parlamentsabstimmung ist das alles aber noch nicht endgültig entschieden. Sie ist vielmehr der Schritt hin zu weiteren Verhandlungen darüber mit den Mitgliedstaaten, die sich noch hinziehen könnten.
Fokus Südwest.
Auf den Straßen in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr erstmals mehr Menschen mit dem Fahrrad als mit dem Motorrad ums Leben gekommen. Das geht aus der Verkehrsunfallbilanz hervor, die die Landesregierung heute in Stuttgart vorgestellt hat. Aus der Redaktion Landespolitik dazu Annika Jahn.
Zwei Drittel der 75 tödlich verunglückten Radfahrer waren mit dem Pedelec unterwegs. Der zuständige Innenminister Strobel nennt das besorgniserregend und spricht von einem veränderten Mobilitätsverhalten. Ein Jahr davor waren es noch 57 Tote. Viele hätten die Geschwindigkeit nicht im Griff. Mehr als die Hälfte der Verunglückten habe zudem keinen Helm getragen.
Im Streit um einen Ergänzungsbahnhof für das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat Landesverkehrsminister Herrmann nun eingelenkt. Wie der SWR aus dem Kreis der Projektpartner erfuhr, will der Grünen-Politiker die Idee des zusätzlichen Halts für Regionalzüge und S-Bahnen nicht mehr weiterverfolgen. Henning Otte.
Verkehrsminister Herrmann stand mit seinem Vorschlag für einen Ergänzungsbahnhof schon lange auf verlorenem Posten. Weder die Bahn noch die Stadt und die Region Stuttgart sowie der Koalitionspartner CDU konnten der Idee etwas abgewinnen. Nun streicht der Grünen-Politiker selbst die Segel. Ein Gutachten im Auftrag des Ministeriums hat nach SWR-Informationen ergeben, dass ein zusätzlicher Halt unter dem heutigen Bahnhofsbau viel zu teuer würde. Herrmann warnt seit Jahren, dass Stuttgart 21 schnell an seine Grenzen stoßen werde. Der neue Durchgangsbahnhof mit seinen 8 Gleisen werde den Schienenverkehr schon bald nach seiner Eröffnung nicht mehr abwickeln können, so seine Befürchtung.
Auf denkmalgeschützten Bauwerken in Rheinland-Pfalz können jetzt Solaranlagen installiert werden. Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift wurde heute verkündet und tritt morgen in Kraft. Christian Buttgereit.
Statt wie bisher Solaranlagen auf Denkmälern nur ausnahmsweise zu genehmigen, tritt nun das Gegenteil in Kraft. Die örtlichen Behörden müssen Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden in der Regel erlauben. Verwehrt werden darf die Genehmigung nur, wenn triftige Gründe vorliegen. Die Richtlinie nennt hier unter anderem eine hohe baukünstlerische oder städtebauliche Bedeutung eines Kulturdenkmals oder erhebliche Eingriffe in die denkmalwerte Bausubstanz, die notwendig wären, um eine Solaranlage zu installieren. In allen anderen Fällen müssten, so steht es in der Richtlinie, die Denkmalschutzbehörden gegebenenfalls auch Einschränkungen im Erscheinungsbild eines Denkmals hinnehmen.
Das neue Schulprojekt Liebesleben soll Jugendlichen in Rheinland-Pfalz einen selbstbewussteren und verantwortungsvolleren Umgang mit Sexualität vermitteln. Dafür hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Materialien für den Unterricht entwickelt und gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Bildungs- und Gesundheitsministerium vorgestellt. Petra Wagner.
Von Vielfalt und Respekt über Freundschaft und Beziehung bis hin zum Schutz beim Geschlechtsverkehr. Insgesamt 6 Themen bietet ein sogenannter Projektparcours. In kleinen Gruppen können die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung gemeinsam diskutieren oder Lösungen für Probleme erarbeiten. Bildungsministerin Hubich sagte, Jugendliche hätten viele Fragen zum Thema Sexualität. Vor allem über soziale Medien seien Informationen leicht zu erreichen, aber oft nicht zuverlässig. Die Schule sei deshalb mehr denn je ein Ort für die Vermittlung von Wissen über Sexualität.
Und sonst so?
Was haben Karl Marx und George Michael eigentlich gemeinsam? Nun, es ist ihre letzte Ruhestätte. Beide sind auf dem Londoner Highgate-Friedhof bestattet. Neben anderen Prominenten, deren Gräber immer wieder besucht werden. Die Friedhofsverwaltung sorgt sich aber um deren Bestand. Denn eiskalte Winter und heiße Sommer machen den zum Teil historischen Mausoleen schwer zu schaffen. Wie britische Zeitungen berichten, werden einige denkmalgeschützte Gräber jetzt geheizt. Ohnehin muss immer wieder repariert werden. Jahrhundertelang kam der Friedhof mit britischem Nieselregen ganz gut zurecht. Jetzt gibt es eben extreme Niederschläge, die für Überschwemmungen sorgen. Und von vielen alten Bäumen, die verdursten, fallen Äste herab. Wir müssen also feststellen, der Klimawandel kennt kein Erbarmen, nicht mal vor dem Tod.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.